Vielen Dank. Ich freue mich wie immer bei euch zu sein, wisst ihr. Ich bin auch begeistert. Ihr habt also anscheinend den Eingang zum Himmel gefunden. Wir haben lange gesucht als Kronacher, aber die Botschaft nehme ich mit. Ich muss gestehen, bin ich ein bisschen neidisch, dass das natürlich jetzt in Sonnenfeld ist, aber okay. Ich freue mich auch ganz sehr, dass David mit seiner lieben Frau unter uns ist. Du hast es vorhin schon erwähnt. Ja, da kommen manche Gedanken hoch, 25 Jahre. Übrigens, wir sind nicht 25 Jahre älter geworden, wir sind nur 25 Jahre länger jung geblieben. Noch was in eigener Sache. Ich habe ein wenig Gehörprobleme. Also wenn ich jetzt vielleicht entweder zu laut spreche oder zu leise oder manche Sachen nicht höre, es kommt daher, ich war gestern Abend mit meinem Sohn David beim HSC Coburg, zweite Bundesliga Handball. Er hat sich das zu seinem 15. Geburtstag gewünscht, also es war extrem laut. Ich hätte vielleicht auch ein paar Kopfhörer mitnehmen sollen, mir klingen jetzt noch die Ohren. Aber mein Gott ist stark, er wird uns da durchtragen. Halleluja. Ich habe unser Wort mitgebracht und das Wort wurde Fleisch. Ich glaube, ihr stimmt mit mir überein, dass das nichts damit zu tun hat, dass du in die Gaststätte gehst und bestellst das Schnitzel. Ja? Sondern es steht in der Bibel, Johannes 1, Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Erstgeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Kurz ausgedrückt, Gott wurde Mensch. Schönste Botschaft, die es überhaupt gibt. Gott wurde Mensch, Geschwister. Und kirchengeschichtlich kann man so ausdrücken, zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte, als die Bedingungen für das Kommen des Messias erfüllt waren, sandte Gott seinen Sohn Jesus Christus in die Welt. Zu einem bestimmten Zeitpunkt, als die Bedingungen erfüllt waren. Das finde ich so begeisternd, so großartig. Also wenn du dir Gedanken darüber machen tust, wann gibt es vielleicht die Entrückung, wann wird Jesus wiederkommen? Es wird einen Zeitpunkt geben, den hat Gott bestimmt und da sind die Bedingungen erfüllt. Ist das nicht fantastisch? Die machen nicht wir, Geschwister. Wir können sie vielleicht beeinflussen, wir können diese Zeit verkürzen, sagt die Bibel, dass die Vielzahl der Nationen schneller zum Glauben kommt. Aber wenn ihr euch wieder mal von irgendeinem Termin, jetzt glaube ich 9. September war die letzte Prognose, dass die Welt untergeht, vergesst es. Gott setzt diesen Termin. Christus kommt zu seinem Zeitpunkt. Und der Vers betont, dass Jesus nicht nur Mensch, sondern in Erfüllung seiner göttlichen Verheißung kam und Pläne kam. Sein Kommen, Geschwister, war nicht einfach so nice to have. Sein Kommen war absolut notwendig, weil der Mensch sonst durch die Zielverfehlung, und das ist nichts anderes als Sünde, durch die Zielverfehlung verloren gegangen wäre. Es hätte keine Möglichkeit gegeben, dich und mich zu retten, wenn Jesus nicht als Mensch gekommen wäre und uns Gottes Kindschaft ermöglicht hätte. Ich bin gerne Kind, sage ich euch ehrlich. Und wenn du erfährst, dass du Kind Gottes werden kannst, was Schöneres kann es gar nicht geben. David hat es vorhin schon ein bisschen erwähnt, was Gott da für uns vorbereitet hat. Wie schön das sein muss, was er für uns bereitet hat. Okay. Jesus kam in die Welt und es ist interessant zu wissen, was waren die Umstände dieser Zeit? Ihr kennt euch vielleicht ein bisschen aus mit der Geschichte des Volkes Israel. Die sind ja ein Großteil damals aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekommen und haben sich wieder niedergelassen in Jerusalem im Land Israel. Und dann kam ein Alexander der Große, hat ein riesen Weltreich gegründet, der ist dann gestorben, recht jung, und hat Nachfolger hinterlassen, seine Generäle, die sogenannten vier Diadochen. Und einer von denen, der hieß Antiochus Epiphanes, galt als der Antichrist des Altertums, war ein Scheusal, der ging so weit, dass er sogar Schweine im Tempel geopfert hat. Und dann war selbst bei Israel mal wirklich Schicht im Schacht. Und die haben gesagt, das ist Schluss, es kam der Aufstand der Makkabäer. Also das Buch, die Bücher der Makkabäer sind nicht in der Bibel drin, sie sind in den Apokryphen, könnte man nachlesen, sehr interessant. haben einen Aufstand gemacht und haben es wirklich geschafft, diese Herrschaft von sich zu schütteln. Und es gab eine Zeit lang, wo Israel völlig frei war. Sie konnten als Volk selber bestimmen, hatten ein Königtum, die Hasmonäer. Und wie es also unter Menschen ist, nach einer Zeit haben sich die Hasmonäer halt auch irgendwie nicht so richtig verstanden. Da gab es Streit. Ne? Siehst du in Heidelberg zum Beispiel, kennst du die Burgruine? Das ist das Ergebnis eines Bruderkriegs. Da haben also nicht die Baden gegen die Schwaben gekämpft, sondern ein Bruderkrieg und haben dann diese Burg fast kaputt gemacht. Also es gab Streit. Und die einzige Möglichkeit, die sie gesehen haben, war, Hilfe bei den Römern zu holen. Ne? Du holst da also praktisch den Bock ins Haus. Ne? Die haben sich gefreut. Und so kam Israel unter den Herrschaftseinfluss Roms, war sicherlich viel Positives dabei. Die haben Wasserversorgung, Straßenbau, Kultur, die haben schon was drauf gehabt, die Sprache, Bildung, klasse. Aber sie haben sie halt auch unterdrückt. Stellt euch mal vor, wir kennen ja so unsere selbstbestimmte Zeit. Und jetzt steht da draußen einer, du gehst jetzt vom Gottesdienst raus und er sagt, du, ich habe da eine Schachtel, die wiegt 50 Kilo, die trägst du mir jetzt 1,5 Kilometer. Du sagst, hast du noch alle Tassen im Schrank? Ja, das war Standardgeschwister, das war römisches Recht. Ein römischer Soldat durfte einen Juden zwingen, eine Meile seinen Tornister zu tragen. Unvorstellbar für uns, oder? Wir kennen diese Selbstbestimmung, ich kann machen, was ich will. Und plötzlich kommt einer und zwingt mich. Ja, wer weiß, wie sich die Welt entwickelt. Vielleicht kommen wir da auch leider dorthin. So, die Römer haben Zöllner eingesetzt, die waren korrupt. Steuerbetrug, Willkür, Brutalität war an der Tagesordnung. Sie haben einen König eingesetzt, den Herodes, das war noch nicht einmal ein richtiger Jude, es war ein Idumäer, also ein Halbjude. Und das war ein kluger Kerl. Der war zwar brutal, aber er hat sich gesagt, irgendwie muss ich dieses Volk da wegen auf meine Seite bringen. Was hat er gemacht? Er hat einen Tempel gebaut, den dritten Tempel. Gigantisch. Das, was du heute, wenn du mal in Israel gewesen bist, mit dem Tempelberg siehst, 144.000 Quadratmeter, zweigeschossig, siehst also nur einen Teil von oben und darauf hat er den Tempel gestellt. Das war ihre Identität. So machen es übrigens die heutigen großen politischen Führer auch. Ich habe mal gehört, in einem Land fern von uns, weit über dem Deich, da reißt einer das Regierungsgebäude halb ab und baut einen Ballsaal dorthin. Habt ihr auch davon gehört? Häuptling Silberlocke. Ja, das ist der alte Trick, Geschwister. Du musst das Volk nur irgendwie mit Show auf deine Seite bringen. Und wenn du deinen Fernseher aufmachen tust, Deutschland sucht den Superstar, Voice Kids, Voice of Germany und wie diese ganzen Casting-Shows haben. Also halb Deutschland, hast du den Eindruck, will Superstar werden. Und dann kommt Jesus. Der wollte es nicht. Der Einzige, der es hätte sein dürfen, der wollte es nicht. Jesus kommt in einem Stall zur Welt. Als Königssohn. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal im Stall ein Kind geboren hat. Oder bei einer Geburt dabei gewesen ist. Schwierig, würde ich sagen, oder? Sehr schwierig. Und da musste er erst mal fliehen, Jesus. Weil dieser König mitgekriegt hat, da gibt es ja noch einen anderen König. Und dann ist er aufgewachsen. Als Handwerker. Also ich hätte jetzt gedacht, mindestens als Akademiker, oder? Wenigstens als Studierer. Nein, er ist Zimmermann. Ehrlich gesagt bin ich ein wenig stolz, ich bin auch der Sohn eines Zimmermanns. So ist Jesus groß geworden. Und er kommt in diese Zeit hinein. Er erlebt eine Kirche, die war verkrustet. Die hat, entschuldigt, wenn ich das sage, das gemacht, was die Kirche schon immer gemacht hat. Sie hat sich auf die Seite der Mächtigen geschlagen. Die Kirche hat immer geguckt, dass er mit den Staatsleuten da irgendwie klarkommt. Da kannst du überall hingucken in diese Welt. Die Leute haben es nicht verstanden, was die Kirche da ihnen auferlegt. Sie haben Macht ausgeübt. Sie haben Gebote gemacht, die über der Nächstenliebe gestanden haben. Ja, und dann gab es zu dieser Zeit noch was. Es gab eine große Erwartungshaltung für den Messias. Der Erlöser soll kommen, der Retter soll kommen. Aber wie wird denn der ausschauen? was wird denn das für eines sein? Dann haben natürlich Juden auch gesagt, wie geht das überhaupt? Das Alte Testament sagt uns, dass wir Gott gar nicht sehen können. Jeder, der Gott im Alten Testament hätte sehen wollen, der wäre gestorben. Kennt die Geschichte? Am Berg Horeb, der Mose, der geht zu Gott, diesen Berg hoch. Vielleicht war jemand von euch schon mal am Katharinenkloster. Ich sagte, der Mose war zu dem Zeitpunkt schon Anfang 80, da hochzugehen, dann die Steintafel mit runterzunehmen. Also Gott hat von seinen Dienern schon immer was verlangt. Also wenn du jetzt ein bisschen in der Situation bist, wo du sagst, ich bin gestresst und eigentlich bin ich schon längst in Rente, ist nichts Neues. Ja? Gott hat von seinen Leuten schon immer viel verlangt. Er ist ein sehr eigenwilliger Chef, aber ist ein gerechter Chef. Ich glaube, das hebt ihn hervor vor allen anderen. Also sie sagten, wie soll das gehen? Kein Mensch kann Gott sehen. Mose wollte Gott sehen und Gott sagt, du kannst meine Herrlichkeit nicht schauen. Du wirst es sterben. Versteck dich da in dieser Felsspalte. Und dann laufe ich an dir vorbei und ich halte meine Hand vor dich, weil du würdest sterben, wenn du mich in meiner Herrlichkeit siehst. Also dieser Gedanke, dass man Gott gar nicht sehen kann, ist ja eigentlich fast berechtigt. Der Messias soll kommen. Und er kommt als Mensch. Wir hatten neulich eine tolle Predigt. Christine Flottmann von Bayreuth hat mal darüber gesprochen. Und sie hat es ganz toll erklärt. Sie sagt, wenn du als Mensch in die Sonne blicken würdest, wärst du nach wenigen Sekunden erblindet. Das geht nicht. So ungefähr ist es, wenn du Gott schauen würdest, würdest du sterben. Aber wenn du ein Prisma nimmst, Prisma ist so ein dreieckförmiges, pyramidenförmiges Gebilde, und hältst es in die Sonne, dann wird dieses gleißende Licht aufgeteilt in den Regenbogen. Habt ihr schon mal gesehen? In alle Farben des Regenbogens. Übrigens, die Bewegung, die sich heute mit diesem Regenbogen schmückt. Also ich habe mir schon mal überlegt, ob ich nicht einen Streit mit denen anfange, weil eigentlich ist es ja ein Klau von dem Urheberrecht. Denn Gott hat ja das Urheberrecht auf den Regenbogen. Er hat es ja als Zeichen seines Bundes gemacht und nicht, dass du anderweitig unterwegs bist, nebenbei. Die Erklärung finde ich toll. Jesus ist praktisch das Prisma, wo dieser Strahl Gottes in all diese Farben aufgeteilt wird und wir können ihn sehen in seiner Herrlichkeit, in seiner Schönheit. Also wenn du mal Prisma, wenn du mal diese Farben siehst, mit was für einer Kraft das die sind. Ich finde es eine fantastische Erklärung. Ich finde es so toll, dass wir Jesus als Mensch unter uns haben, in uns haben. Christus kommt in diese Welt. Ich hatte vorhin gesagt, dass die Bedingungen erfüllt sein müssen. Interessant war die griechische Sprache. Weltweit haben alle Griechen griechisch gesprochen. War ganz wichtig für die Verbreitung des Evangeliums, Geschwister. Durch Pfingsten, durch diese große Erweckungswelle, dadurch, dass überall das Evangelium in die Welt reinging, das war leichter, weil alle dieselbe Sprache gesprochen haben. Die Alten unter uns, also, oder die länger jung gebliebenen, so muss ich sagen, können sich vielleicht noch an den Kassettenrekorder erinnern. 70er, 80er Jahre. Wisst ihr, dass der Kassettenrekorder für die Mission eins der wichtigsten Geräte überhaupt war? Du konntest plötzlich das Evangelium in alle möglichen Sprachen übersetzen lassen, auf den Kassettenrekorder aufnehmen und konntest die Missionare dorthin schicken. Das war ein richtiger Gamechanger. Gott macht es großartig. Er benutzt Entwicklungen, Sprachen, Erfindungen für seinen Zweck. So, heute haben wir das Internet. So sehr wir darüber schimpfen. Aber es ist möglich, dass das Evangelium in jeden Winkel dieser Erde kommen kann. Gott kommt zum Ziel, Geschwister. Und Jesus kommt in diese Zeit, in diese Welt hinein und es gibt ganz viele Kranke. Es gibt Besessene. Es gibt viel Frust und Wut und Aggression. Und so, ich fasse es mal zusammen, die Menschen, die sagen, die da oben, die nutzen mich doch bloß aus. Die Kirche und die Gläubigen lassen mich doch allein. Die kümmern sich doch gar nicht um mich. Da geht es doch bloß um ihren Gottesdienst und ein bisschen ein schönes Pfarrfest. Und der da oben, der interessiert sich gar nicht für mich. So haben die gedacht. Gibt es denn den überhaupt, den da oben? Vielleicht denken die Leute heute genauso. Könnte es sein? Wer kümmert sich denn um mich? Die da oben? Kirche? Weiß nicht, müsst ihr selber beantworten. Seid ihr am Puls der Zeit? Seid ihr unter den Menschen? Oder geht es euch bloß ums Pfarrfest? Schaut ihr bloß, dass die Silberfolie gut in Ordnung ist, dass das passt? Dafür ist Kirche da, Geschwister. Den Menschen, den da oben, nahe zu bringen. Weil der da oben lebt nämlich in dir. Hast du das gewusst? Amen. Der lebt in dir, Geschwister. Das ist eure größte Stärke. Wenn die heute Abend und morgen Abend, übermorgen kommen, dann soll Christus in dir lebendig werden. Am besten, der Schein durch. Also zieh ein weißes Unterhemd an, dass der Schein richtig raus kann. Es muss richtig glänzen. Ne? Kannst wie bei mir die Haare ein bisschen grau nachfärben, damit es noch heller ausschaut. Spaß beiseite. Gott kümmert sich um die Menschen. Gott möchte ihnen begegnen. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Besser, glaube ich, kann man es doch gar nicht umschreiben. Das, was die Menschen für Vorstellungen hatten, wie Gott sein könnte, so ähnlich wie heute, plötzlich kommt ein Mensch. Und Gott ist so großartig, er macht es nicht aus Zufall, sondern er könnte mal, vielleicht habe ich jetzt gerade Lust, 2026 wird vielleicht passen. Nein, Gott bereitet es vor und er beginnt mit dem Johannes, dem Täufer. Ein ganz eigenartiger Kerl. Stell dir mal vor, in der freien Christengemeinde Sonnefeld hast du an, der trägt Sackleinen, rasiert sich nicht, isst, ja, gut, Heuschrecken essen ist ja heute modern, aber okay, isst kein Schnitzel, kein Steak, ist ein richtig schwieriges Kind, hat alte Eltern, die haben lange gebetet, dass das endlich ein Kind kriegen und dann kommt dieser Kerl und jeder hat gesagt, was ist denn das für ein ADHS-Kind, Aufmerksamkeitsdefizit, hyperaktiv. Denn sollst du in der Gemeinde, was in der Jugendstunde, in der Kinderstunde, was sollen wir mit dem Kerl machen? Ich sage euch was, Geschwister, das sind die Propheten der Zukunft. Das sind die Gemeindeleiter der Zukunft. Aus solchem Material kann Gott was machen. Immer wenn da irgendeiner ist, ich habe jetzt einen Enkel, Katastrophe, sage ich euch, Katastrophe. Aber der hat mein ganzes Augenmerk, weil ich sage, wenn Gott aus dem Chaoten was macht, wow, Leute. Amen. Wow, sage ich nur, wow. Also achtet nicht auf, natürlich auch auf die Anständigen und die gut gesitteten und gut angezogenen, natürlich, klar, ne? Ich will jetzt da keine Ungerechtigkeit sehen. Aber die richtig derben, die richtig harten, die, wie sagt man so, keinem Streit aus dem Weg gehen. Ne? Die Eisenbereiften, darauf müsst ihr achten, Geschwister. Das ist Gottes Zielgruppe. Die sucht er sich raus. Die brauche ich, sagt er. Die kriege ich. Und dann, Leute, dann geht die Post ab. Also, den Johannes, wo jeder gesagt hat, schreib den ab, vergiss ihn. Der soll in die Wüste, soll nicht mehr rauskommen. Dann fängt er an zu predigen. Tut Buße und lasst euch taufen. Die beste Botschaft, die es gibt, Geschwister. Wenn du das Evangelium auf einen Satz bringen willst, du Buße und lass dich taufen. Unser Alt-Präses, der Olonska, da kam damals über diese Diskussion über die Taufe auf, weil die Kirche gesagt hat, ihr seid ja schon getauft, was wollt ihr wieder Täufer? Und der Olonska hat immer gesagt, es gibt nur eine Tauffrage. Hier ist Wasser. Was hindert's, dass ich getauft werde? Das ist die einzige Tauffrage. Wow. Soldaten kommen zu diesem Johannes und fragen ihn, was sollen sie tun? Geschwister, das ist die Sternstunde eines jeden Christen, einer jeden Gemeinde, wenn die Leute zu dir kommen und fragen, was soll ich tun? Oft beantworten wir ja Fragen, die gar nicht gestellt wurden. Aber wenn endlich einmal kommt, was soll ich tun? Halleluja. Was soll ich tun? Kehrt um, tut Buße, lasst euch taufen. Und nach mir kommt einer, da bin ich nicht würdig, die Schuhriemen zu lösen. Das ist Christus, das ist der Gesalbte, das ist der, der euch mit dem Vater versöhnen wird. Gott hat sich offenbart. Das heißt in Philipper 2, Vers 6, er war genauso wie Gott und hielt es nicht gewaltsam fest, Gott gleich zu sein. Er legte alles ab und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde Mensch und alles sah ihn auch so. Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, bis zum Verbrechertod am Kreuz. Darum hat Gott ihn über alles erhöht und ihm den Namen geschenkt, der über allen Namen steht, dem vor dem Namen Jesus wird einmal jedes Knie gebeugt. Von allen, ob sie im Himmel, auf der Erde oder unter ihr sind. Und jeder wird bekennen, Christus ist der Herr. So wird Gott, der Vater, geehrt. Fantastisch, Geschwister. Fantastisch. Hier steht, er entäußerte sich selbst. Im Griechischen steht hier das Wort Kenosis. Und Kenosis bedeutet leer werden. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal Darmspiegelung gemacht hat oder davor steht. Du bist also biologisch, ne? Wirklich leer. Das ist eine Tortur, kann ich das sagen. Aber ist gut. Also es ist nur biologisch. Geistlich. Entäußerte sich selbst. Es muss völlig leer werden. Es muss alles raus. So, und jetzt wird's dramatisch. Du musst dein Netflix-Abo kündigen und dein Sky-Abo und dein DAZN-Abo und dein Disney Plus und so weiter und so fort. Und du hörst jetzt auf, dir den Podcast anzuhören und dieses anzuhören und so weiter und so fort. Und du liest das nicht mehr und gehst da nicht mehr hin. Du musst völlig leer werden. Oh, Helmut, hoffentlich gehst du bald heim. Genau das hat Jesus gemacht, Geschwister. Er entäußerte sich selbst, er ist völlig leer geworden. Er hat auf alle Attribute seiner Macht verzichtet. Wenn heute ein Königskind auf die Welt kommt, wow, wisst ihr, was da abgeht? Was die dem Kleinen oder der Kleinen da schon in die Wiege reinlegen? Jesus hat, glaube ich, nicht einmal Windeln gehabt. Von wegen da irgendwie so Zepter oder Krönchen oder wie auch immer. Das haben andere nötig, dass sie so Videos machen, KI generiert, wo sie eine Krone drauf haben. Hat Jesus nicht gebraucht. Jesus entäußerte sich selbst. Und das möchte er auch von uns, Geschwister. Jesus möchte, dass wir unser Leben wirklich überdenken. Was brauchst du? Und Jesus ist nicht gekommen für die Machthaber. Es ist schön, Geschwister, wenn sich ein Präsident mit einer Bibel ablichten lässt. Es ist schön, wenn der in einen Gottesdienst geht und jetzt damals wie Notre Dame wieder eingeweiht wurde, wer da alles kommt. Aber ich muss uns eins sagen, die Zielgruppe Jesu ist es nicht. Jesus ist zu denen gegangen, die entrechtet sind. Zu denen, um die sich eigentlich kein Mensch kümmert. Die niemand auf dem Schirm hat. Zu denen ist Jesus gekommen. Zum kleinen Volk. Er ist zu den Aussätzigen gegangen. Zu denen wäre nie einer hin. Hat sie wahrscheinlich sogar umarmt. Er ist zu den Zöllnern gegangen. Auf Deutsch gesagt, er ist in den Puff, was wir heute machen würden vielleicht. Er ist dorthin gegangen, wo die Sünde am schlimmsten ist. Da ist Jesus hin. Und hat ihnen die Botschaft vermittelt. Er entleerte sich selbst. Wenn wir einen Dienst für Gott machen wollen, dann müssen wir uns damit auseinandersetzen. Wir müssen immer wieder überprüfen, was ist denn alles da drin? In meinem Leben, in meinem Rucksack, was tue ich? Jesus hat sich komplett entleert, komplett entäußert. Und er hat uns aufgefordert, so zu leben wie er. Selbsterniedrigung. Geschwister, wo hörst du heute noch von Demut? Von Sanftmut, von Geduld? Ich komme ja auch aus dem geschäftlichen Bereich. Da hörst du viel von Aggression und Wachstum und das musst du machen und dieses musst du machen. Jesus hat eine komplett andere Zielsetzung. Und glauben es, diese Welt wird nicht dadurch gerettet, dass Amazon noch mehr verkauft. Oder dass der Bezos, dass der Musk vielleicht jetzt einen Tunnel zwischen Alaska und Russland baut. Die Welt wird gerettet, wenn sie Christus annimmt. Und wenn sie sich bemüht, ihm gleich zu werden. Und die Welt hat andere, die Welt, die Gott für uns vorgesehen hat, hat andere Standards. Funktioniert anders als das, was wir heute kennen. Leute, das, was auf uns zurollt mit KI, das hat noch keiner richtig auf dem Schirm. Tausende von Menschen werden ihren Arbeitsplatz verlieren. Alles, was mit Verwaltung zu tun hat, ich will dich jetzt da nicht beunruhigen, aber das wird alles nicht mehr gebraucht, weil die KI das viel besser macht. In den USA werden ein Drittel aller gerichtlichen Entscheidungen schon von KI vorzertifiziert. Es ist nur eine Frage der Zeit. Es wird Berufe geben, die wirst du gar nicht mehr brauchen durch KI. Weil der Mensch gemeint hat, so ist es richtig. Ich habe jetzt gelesen, Rüstungsindustrie ist der Jobmotor in Deutschland. Da wird es mir schlecht. Wenn unsere Wirtschaft darauf aufgebaut ist, Geschwister, so waren wir vor 80 Jahren auch an der Stelle. Selbsterniedrigung, das ist das, was Jesus vorgelebt hat. Gott handelt in der Geschichte. Zu seiner Zeit, unter seinen Bedingungen. Und das Wichtigste, und da bin ich wirklich stolz auf euch, dass ihr das jetzt in Angriff nehmt und hier das mal aufführt und lasst euch nicht irgendwo abhalten. Ganz im Gegenteil, Geschwister. Ihr braucht Gegenwind. Ein Evangelium, das keinen Gegenwind hat, funktioniert nicht. Dieser Heilungsprediger, nicht Wilkerson. Bitte? Nein, war Heilungsprediger, fällt mir wieder ein. Wigglesworth, war ein Schmied. Heilungsprediger. Von ihm wird berichtet, er läuft auf einer Straße, kommt ihm einer entgegen und beschmeißt ihn mit Steinen. Beschimpft ihn übelst. Du Prediger, du musst den Menschen bloß Angst machen und so weiter und so fort. Weißt du, wer für euch in seinem Dienst schon mit Steinen beschmissen worden ist? Also noch nicht, aber kann ja noch kommen. Das Myth Wigglesworth geht auf die Knie, sagt: Gott, ich danke dir von ganzem Herzen. Ich bin jetzt 3 Tage nicht mehr mit Steinen beschmissen worden. Ich habe schon gedacht, ich bin vom Glauben abgefallen. Danke Gott, danke, dass du mich wieder für würdig hältst. Ich weiß, das ist eine Welt, liegt weit weg von uns. Ich möchte euch bloß ansagen, Geschwister, das, was ihr tut, braucht Widerstand. Und ihr sollt auch wissen, das Wort Gottes kommt nicht leer zurück. Es richtet das aus, wozu es gesandt ist. Und wenn vielleicht noch 20 Jahre einer zu dir kommt, du, ich hätte dich damals, ich hätte dich. Aber das ist mir so nahe gefahren, so wie der mich zu Jesus geführt hat. Der hat mich so genervt. Du musst zum Glauben kommen. Ich habe mir gedacht, halt doch endlich die Klappe, hör doch endlich auf. Wann ist diese Fahrt endlich beendet? Und ich bin ihm heute noch dankbar. Verkündigung des Evangeliums braucht Widerstand. Gut. Jetzt komme ich zu etwas sehr Persönlichem. Das Wort muss Fleisch werden, Geschwister. Das heißt, die Welt wartet auf dich und auf mich. Sie wartet auf Christus in dir und in mir. Und auch in Situationen, wo wir vielleicht überfordert sind. Heute vor 3 Wochen, Sonntagnachmittag, ist immer so eine heilige Zeit, kennt ihr das? Da ruft die Couch, Mama macht Kaffee, der Kaminofen ist an, Papa guckt Premier League, alles heile Welt, wunderbar. Ich habe gerade einen Gedanken noch über die heutige Predigt, da hatte ich das Thema schon gehabt. Was will ich da sagen, was will ich da machen? Klingelt's. Nun, ich bin in der Beziehung, ich will nicht sagen cool, aber entspannt. Ich stehe da nicht immer gleich auf, weil ich bin so, ja, wird sich zeigen, ob es wichtig ist. Also meine Frau geht an die Tür, kommt eine junge Frau, die kennen wir, hat mal bei uns in der Nähe gewohnt. Wir kennen ihre Eltern. Sie ist mit unseren großen Mädchen in die Schule. Ja, sie muss uns etwas sagen. Ich war noch häufig nach wie vor auf meiner Couch. Und dann sagt sie, ja, ich denke, ich muss euch das sagen, das fühle ich mich verpflichtet. Ihr kennt ja meine Eltern. Ich mache jetzt eine Geschlechtsumwandlung. Mein erster Gedanke, muss das sein, Jesus? Jesus, ich habe mir gedacht, das Thema geht auch mir vorbei. Jesus, du weißt, ich werde 71. Jesus. Und sie redet weiter. Ich war immer noch auf meiner Couch. Ja, sie hat ja auch Kontakt mit einem Pfarrer. Der hat ihr das also auch biblisch erklärt, dass das ja auch okay ist. Und er hat ihr auch gesagt, dass er also eine Tauferneuerung auch macht, weil wenn sie dann ein Mann ist, dann ist ja was anders. Und dann habe ich so aus ein paar Worten von meiner Frau, habe ich so gehört, meine Silvi ist jetzt völlig überfordert. Das ist der Vorteil, Geschwister, wenn du fast 48 Jahre verheiratet bist, kennt man sich in- und auswendig. Man kennt sich an einer Mimik, man kennt sich an einem Gesichtsausdruck, man kennt sich an einem Laut. Und ich habe gewusst, Helmut, jetzt musst du deine Couch verlassen. Du musst dich entleeren, entäußere dich selbst, Jesus hat es gemacht, und steh da auf. Ja, jetzt muss ich auch noch dazu sagen, dadurch, dass ich ja immer noch mit dieser blöden Gürtelrose zu tun habe, laufe ich daheim immer oben ohne rum. Weil alles, was ich auf der Haut trage, ist Katastrophe, tut sofort Schmerzen erzeugen. Also ich habe mich oben ohne mit an den Tisch gesetzt. Keinste Sekunde daran gezweifelt, dass das falsch sein könnte. Und dann habe ich mit dieser jungen Frau ganz ruhig gesprochen. Habe ihr versucht, das von der Schrift zu erzählen oder zu erklären, dass Gott den Menschen geschaffen hat. Er schuf ihn als Mann und Frau. Es gibt nur zwei Geschlechter. Und ja, dass Gott uns eine Identität gibt. Und wenn wir Schwierigkeiten haben, dann hilft er uns dabei. Und dann hat sie ihm alles erzählt. Wie schwierig ihre Kindheit war und dieses schwierig und dieses und jenes. Und sie fühlt sich jetzt schon seit einiger Zeit im falschen Körper. Und jetzt hat sie diesen Entschluss getroffen. Sie hat also jetzt sich da angemeldet, sie hat den Namen schon geändert und jetzt startet diese Hormontherapie ein Jahr lang. Und dann wird sie operiert, das heißt, ihr werden die Brüste abgenommen und ihre Vagina wird herausgenommen und aus dieser Haut wird ein neuer Penis gebildet und dann heißt sie so und so. Wow, ich habe gesagt, Jesus, wenn du mir jetzt nicht hilfst, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und ich habe so eine Liebe für dieses Mädchen gekriegt in dem Moment und habe ihr versucht, von Jesus zu erzählen. Habe ihr von unserer Ehe erzählt, von unseren Kindern, von Schwierigkeiten, die wir gehabt haben mit unseren Identitätsproblemen. Habe gesagt, wir werden für sie beten und wir hoffen, dass sie sich das nochmal überlegt. Und bevor sie gegangen ist, hat sie was gesagt und es ist mir total nahe gegangen. Als ich hier zu euch gekommen bin, habe ich befürchtet, ihr treibt Exorzismus mit mir. So quasi, wir treiben den Teufel aus. Wow, das saß tief. Da habe ich gedacht, ey, was für ein Bild geben wir denn als Christen? Plötzlich wirst du mit etwas konfrontiert. Und es ist so, Geschwister, das ist in der Welt heute schon fast Standard. Wir Christen, wir leben auf der Insel der Glückseligen oder Wolzgern. Ponyhof, ne? Gibt es ja diesen Artikel oder diesen Ausdruck. Aber die Welt ist anders. Wir waren letzte Woche, haben uns die Kinder eine Reise geschenkt. Wochenende nach Tschechien, nach Karlsbad. Und auf dem Rückweg sehe ich von der Autobahn, oh, so eine schöne Burg. Da sind wir noch hingefahren, Locket heißt es. Und ich fliege ja immer gerne mit der Drohne, mache Aufnahmen. Und da wollten wir eigentlich in die Stadt, nein, aber das war alles gerappelt voll. Alle Parkplätze waren voll. Ich dachte, ist das jetzt ein Wallfahrtsort oder was ist denn das? Dann habe ich es zu Hause gegoogelt. James Bond-Film ist da gedreht worden. Das sind die neuen Wallfahrtsorte dieser Zeit, Geschwister. Ein James Bond-Film ist da gedreht worden. Und so ist die Welt. Die Welt, die läuft manchmal mit Eiltempo an uns vorbei und wir kriegen das gar nicht mehr mit. Aber an diesem Mädchen habe ich gemerkt, die Welt wartet auf uns. Diese Verletzungen, die sie da hat, die haben mir andere zugefügt. Und für sowas ist Jesus gekommen. Und für sowas hat Jesus uns ausgestattet, nicht zu richten. Ich muss euch gestehen, ich tue das mit großer Sorge registrieren, dass so viele Christen seit Corona sich mit Verschwörungstheorien beschäftigen und wie schlecht diese Welt ist und nur Geschimpfe. Wir haben auch bei uns jemanden in der Gemeinde, der kaum ist der da, fängt er sofort an, muss dann schon wieder ausbremsen. Ja, die Welt ist schlecht, Geschwister, ja. Aber die Welt ist so fertig. Und dann haben wir angefangen, einfach uns mal Filme anzugucken über dieses Thema. Und da gibt es welche, sehr interessante, von einer Transfrau in der Schweiz. EDU nennt sich diese Gesellschaft, das ist ein christlicher Sender. Die laden da Menschen ein und die berichten dann. Und dann hast du von dem, was dieser, er war vorher Mann und dann hat er sich als Frau transformieren lassen. Jetzt will er wieder zurück als Mann. Und dann hat er erzählt, wie schlecht es ihm geht und was für Sorgen das er hat. Und weißt du, was ich überhaupt nicht gewusst habe? Er hat von seinen biologischen Problemen erzählt. Das sagt, keiner sagt dir, wenn du diese OP machst, wirst du inkontinent. Du kannst das Wasser nicht mehr halten. Keiner sagt dir, dass du sexuell überhaupt nichts mehr empfindest. Und ich habe doch gedacht, wenn ich mich operieren lasse, werden alle meine Probleme gelöst. Es ist ein extremes Thema, Geschwister. Aber es hat mir gezeigt, wir Christen, wir müssen gucken, dass wir unseren Auftrag erfüllen. Und vielleicht sind wir wirklich die einzige Gruppe in dieser Welt, die eine Botschaft dazu hat, wie man solchen Menschen begegnen kann in Liebe und vielleicht verhindern kann, dass sie solche Dummheiten machen. Wenn ihr euch erinnert, 1972 auf die Olympischen Spiele gab es einen Anschlag. Da haben Araber die israelische Mannschaft angegriffen, viele Tote. Und München war paralysiert damals. Und Jugend mit einer Mission, die waren ganz kurz vorher in Schloss Hurlach, haben die sich niedergelassen. Und dann sind die Leute, die jungen Leute, zur Stadtverwaltung gegangen und haben gesagt, dürfen wir in eure Gärten und Blumen pflücken, damit wir sie den Menschen in der Stadt geben als Zeichnung der Hoffnung. Und dann sagte dieser Mann, ihr seid die Einzigen, die überhaupt so eine Idee haben, irgendwas Gutes zu tun. Ich möchte uns ermutigen, Geschwister. Wir haben Christus in uns. Und der, der in uns ist, ist stärker als der in der Welt ist. Wir sind auf die Leute zugegangen, auf die Eltern von dem jungen Mädchen. Meine Frau hat mit der Mama gesprochen. Mal sehen, was sich da draußen noch entwickelt. Wir sehen diese Not. Und ich glaube, wenn der Jesus heute kommen oder heute unter uns sein, würde er auch zu solchen Menschen hingehen. Das Wort muss Fleisch werden. Das ist unsere Aufgabe, Geschwister. Das Wort muss Fleisch werden und unter uns wohnen. Und ich schließe mit einer Aussage, die ich vor ein paar Wochen gelesen habe. Vielleicht bist du die einzige Bibel, die dieser Mensch jemals lesen wird. Vielleicht bist du die einzige Bibel, die dieser Mensch jemals lesen wird. Christus in uns, das Wort muss Fleisch werden. Amen.